Und dann kommt man eben hin und bietet der Politik an, dass man die Bevölkerung schützen müsse. Nicht nur die Weidetierhaltung, von der man sich jetzt eigentlich schon verabschiedet hat. Jetzt geht es um die Sicherheit und zu viele Wölfe sind sowieso. Also müsse man jetzt Bestandsregulierung, jetzt müsse man da reingehen. Den Vorwurf muss sich die Politik tatsächlich gefallen lassen, bis hoch nach Brüssel. Das ist ein Punkt, wo wir sagen, das erkennen wir mittlerweile sehr gut, dass dort persönliche Interessen, jagdliche Interessen zur Staatsräson werden.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe, von und mit Sabine Sebald.
Dann lasst uns loslegen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wolfspodcast. Mein Gast heute kommt aus Thüringen. Man kennt ihn aber weit darüber hinaus, denn er ist ein bekannter Naturschützer und der Sprecher der Landesarbeitsgruppe Lux und Wolf beim NABU Thüringen. Außerdem forscht er an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena zu Wölfen und er macht sich stark für ihre Akzeptanz und ihren Schutz. Und das tut er gerne mit klaren und deutlichen Worten, zum Beispiel heute hier im Wolfspodcast. Hallo und herzlich willkommen, Silvester Tamasch.
Ja, herzlich willkommen. Ja, da bin ich.
Ja, ich bin froh, dass das heute endlich klappt. Wir sind ja schon seit gut 2 Monaten verabredet und wollten eigentlich ja mal ganz ausführlich über die Wölfe in Thüringen sprechen. In der Zwischenzeit ist aber so viel passiert, dass ich ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß, wo wir anfangen sollen. Vorschlag, lass uns mit den Monitoringzahlen anfangen. Die sind letzte Woche ja rausgekommen und darüber haben wir hier im Podcast noch gar nicht gesprochen. Wenn wir uns diese Monitoringzahlen genau anschauen, ist es ja um die Wolfspopulation wohl doch nicht so gut bestellt, wie immer überall gesagt wird. Wie beurteilst du das, Silvester?
Ja, also grundsätzlich ist ja erstmal festzuhalten, dass wir in Deutschland wieder Wölfe haben. Und das ist eine ganze Menge eigentlich, ne? Aus Naturschutzperspektive hätte ich mir vielleicht vor 10 Jahren noch nicht träumen lassen, dass es tatsächlich sehr schnell geht auch, ne? Dass die Wölfe uns zeigen, wo Platz ist, wo sie leben können. Aber tatsächlich ist es so, es gab ja immer die Ansichten, dass die Ausbreitung oder Verbreitung der Wölfe innerhalb Deutschlands, wo Lebensraum ja genug da ist, sozusagen jetzt relativ zügig vorankommt und dann eigentlich erst so ein bisschen stagniert, wenn die Lebensräume, das Potenzial der Lebensräume ausgeschöpft ist. Und wir sehen aber jetzt, dass das eigentlich schon seit den letzten 2 Jahren passiert, dass das stagniert so ein Stück weit oder zumindest sich ein bisschen einflacht. Dieses Jahr sprechen wir, oder zumindest letztes Jahr, es geht ja um die Zahlen von 24, 25, sprechen wir eigentlich von einer Stagnation so ein Stück weit. Mhm. Wir hatten im Monitoringjahr 23, 24 noch 209 Rudel, so wie das vom Dokumentations- und Beratungszentrum von Wolf festgehalten worden ist und 24, 25 219 Rudel. Demgegenüber stehen 46 Paare im Monitoringjahr 23, 24 und 24, 25 hat man 43 Paare. Und 19 erfasste Einzeltiere, 23, 24 und 24, 25, 14 Einzeltiere. Mhm. Das ist doch schon mal eine Zahl, mit der wir arbeiten können. Es zeigt, dass praktisch Wölfe da sind. Wir haben viele Wölfe. Wir haben etablierte Wolfsbundesländer, muss man so sagen. Also wo wir wirklich dauerhaft fest etablierte viele Wolfsrudel vorkommen haben. Mhm. Wir haben noch viele Bundesländer, gerade in Westdeutschland, im Süden Deutschlands und Westdeutschland, wo noch viel Potenzial, viel Luft nach oben ist. Thüringen zählen wir da auch dazu. Und da tut sich tatsächlich in den letzten Jahren aber auch nicht so viel. Ne? Das muss man klar sagen. Also wir haben da so eine Demarkationslinie immer noch mit der Elbe, Saale bis hoch Niedersachsen, Lüneburger Heide, Schleswig-Holstein, Grenze Dänemark, die da wirklich dicht besiedelt ist, östlich davon und westlich davon wird es eben schwer. Ne? Mhm. Und woran das nun liegt, da kann man drüber streiten, aber wir haben natürlich auch andere Zahlen über Todfunde, Todesursachen und so weiter. Wir sehen auf den Karten zum Beispiel für Thüringen, dass es da 5 etablierte Wolfsterritorien gibt, wo Wölfe dauerhaft vorkommen mit 2 Rudeln und 3 Paaren. Wir sehen aber, dass das innerhalb von eigentlich eher staatlich kontrollierten Gebieten ist, im Thüringer Wald so ein bisschen, ne? Mhm. Truppenübungsplatzgebiete, Nationalpark und Südharz ist auch so an der Grenze des Nationalparkes, da sind die Wölfe. Aber woanders tauchen die sporadisch auf. Wir haben eben davon unabhängig auch Nachweise sozusagen, rote Punkte, die da mal eingezeichnet werden auf den Karten. wo die so aufleuchten, die werden zwar erfasst und für das Monitoring ja auch mal festgehalten, das sind auch einige, ne? Dass wir sehen, wo die Wölfe da unterwegs sind, aber die werden erst als etabliertes Wolfsterritorium festgehalten, wenn die über einen Zeitraum ein so ein 10x10 Kilometer Rastergrid besetzen, über einen Zeitraum von 6 Monaten dauerhaft da anwesend sind. Okay. Das ist dieser Standard. Bei Luchsen ist das sogar noch ein bisschen anders. Da zählen dann 2 bis 3 Hinweise auch als C1, dass dann praktisch ein Raster auch besetzt ist. Also sprich eine Sichtnachweis, dreimalig kann da auch zu einem C1-Nachweis, also festen, gerichtsfesten Nachweis für das Gebiet zählen.
Mhm. Nun gibt es in einigen Regionen in Deutschland, gerade auch in dicht besiedelten, sogar einen Rückgang der Population. Und das verwundert ja nicht nur Leute wie mich, sondern eben halt auch ausgewiesene WissenschaftlerInnen, die sagen irgendwie zu diesem Zeitpunkt, es ist ungewöhnlich, dass diese Stagnation eintritt. Das heißt, wir müssen jetzt mal alle Karten auf den Tisch legen und uns ehrlich fragen, was ist denn da los? Warum wächst die Population zu diesem Zeitpunkt nicht mehr? Und wo müsste sie jetzt eigentlich sein, wenn sie ungestört sich hätte aufbauen können?
Das sind ganz spannende Fragen, die wir eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht beantworten müssten. Also nicht über Spekulation. Wir haben Zahlen dazu, zu den Vorkommensgebieten, in welche Richtung sich eigentlich die Ausbreitung auch abspielen müsste. Zu den potenziellen Lebensräumen haben wir Studien, auch Zahlen. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, die Erkenntnis darüber, dass natürlich auch Wölfe durch Straßenverkehr auf unnatürliche Weise dezimiert werden. Das waren in den letzten 25 Jahren, muss man sagen, fast 1000 Stück, ne? Und illegal getötet waren es, soweit wie das festgehalten werden konnte. Man muss ja dazu sagen, das sind ja nur die gefundenen Tiere, sind es 120 gewesen. Ne? Wenn wir da die Dunkelziffer nehmen, die könnte da durchaus weitaus höher ausfallen. Unsere Idee war da eigentlich mal langfristig drüber nachzudenken, ob man da nicht mal ein Modell entwickelt, KI gesteuert, wir reden ja immer davon. Ne? Mhm. Vielleicht bringt das mehr Erkenntnis über bestimmte Algorithmen, Daten einzuspeisen, unter den schlechtesten Bedingungen sozusagen einen Zahlenwert oder ich sag mal eine Entwicklung über eine Karte gelegt bekommen, die zeigt, wo eigentlich der Stand sein müsste, wenn wir bestimmte Faktoren, sage ich mal, ausschließen können. Zum Beispiel wie Verkehrsunfälle oder illegale Bejagung. Und das wäre doch mal interessant, weil die Tendenzen, den Trend haben wir jetzt über 25 Jahren, sowohl für die Verkehrseinwirkung, die aber tatsächlich ja eher dem tatsächlichen Wert entsprechen dürfte, außer die angefahrenen Tiere, die sich verschleppen in Wald und sterben, die wir nicht finden. Aber in der Regel findet man ja tödlich verunglückte Wölfe im Straßenverkehr sozusagen irgendwann mal im Straßengraben, ne, oder auf der Straße. Und bei dem Thema illegale Bejagung, das ist dann nochmal so ein Thema, da müsste man interpolieren. Ne? Und das wäre praktisch genau diese Freizahl sozusagen, die dann entsteht, wenn wir dann praktisch die schlechtesten Bedingungen drüberlegen über diesen Algorithmus und eben aber auch gleichzeitig, sage ich mal, die schlechtesten Szenarien, wenn wir jetzt alles rausgerechnet haben. Und dann könnten wir vielleicht noch eine Zahl bekommen, die ganz interessant wäre, die uns vielleicht Aufschluss darüber gibt, wie viel vielleicht, und das kann man plus minus angeben, da gibt es auch immer Trends und den Höchstwert und den niedrigsten Wert, da kann man vielleicht dann auch sagen, wie viele Wölfe tatsächlich in Deutschland, wir können es ja nur für Deutschland sehen, vielleicht auch wirklich so illegal schon bejagt worden sind oder vielleicht bejagt werden. Mhm. Das ist also auch trendmäßig, ne? Also was dann in Zukunft und auch da erwartet, weil ja immer davon gesprochen wird, dass wir da Verluste haben in der Fläche, die sind da. Das macht natürlich in solchen Bundesländern, wo wenig Wölfe vorkommen, hat das nochmal ein besonderes Geschmäckle, weil wir da eben die Auswirkungen mehr spüren. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei den Luchsen. Da zählt jeder Luchs. Ne? Wenn der wegfällt, dauert das in dem Gebiet dann schon wieder fast ein Jahrzehnt, bevor wir da weiterkommen. Ne? So. Aber bei Wölfen ist es so, die haben halt da andere Strategien. Die können laufen. Und die setzen sozusagen allen Widrigkeiten des Lebens, das pure Leben entgegen. Mhm. Ne? Durch ihre Reproduktion, durch ihr soziales Verhalten, bei eben Vater und Mutter, die Elterntiere beide für die Jungaufzucht sorgen. Das ist bei den Luchsen ja anders. Da ist natürlich der Erfolg oder die Erfolgsrate sozusagen in der Reproduktion günstiger. Mhm. Aber, das muss man natürlich dann auch sagen, wir haben da noch keine feste Zahl, aber wir hätten eine Zahl, mit der man arbeiten kann. Und so ein ähnliches Modell wurde mal auch für Thüringen und die Nachbarbundesländer entwickelt. Das hat der Marco Heurig für die Luchse mal gemacht im Rahmen des Luchsprojektes Thüringen. Ganz tolle Geschichte, wo wir die günstigsten und ungünstigsten Szenarien sozusagen in der Tendenz der Ausbreitung und Wiederbesiedlung der Bundesländer, der Nachbarbundesländer und des Bundeslandes Thüringen dann sozusagen vor Augen bekommen haben. Und das sollte man vielleicht auch für den Wolf mal machen, damit wir sagen können, dass hier ein Problem besteht, gerade jetzt, ne, wo wir eigentlich noch erwarten, dass viel, viel mehr Wölfe und noch mehr Wölfe eigentlich in die potenziellen Lebensräume kommen. Denn das sehen wir noch. Also wir haben praktisch da aus unserer Perspektive noch viel Arbeit vor uns. Wir müssen noch viel mehr den roten Teppich ausrollen für die Wölfe sozusagen in den Bundesländern, wo es noch nicht so viele gibt, damit die dort heimisch und sesshaft werden können und sich da auch wohlfühlen. Das ist unser Wunsch, unsere Vision. Und entgegen dem steht aber tatsächlich die politische Entwicklung, was uns natürlich dann maßlos auch entsetzt, was da teilweise gerade aktuell passiert.
Mhm. Diese Regionen, wo die sich so schwer tun, ne, mit der Wiederansiedlung der Wölfe, wo einfach auch nichts passiert. Kann man davon ausgehen, dass dort die illegale Bejagung ein größeres Thema ist als anderswo? Oder fällt es da einfach mehr auf, weil es da weniger Wölfe gibt?
Das ist erstmal, also man kann da mit Arbeitshypothesen rangehen, ne? Wir könnten zum Beispiel sagen, ja, in Nationalparken gibt es weniger Probleme, weil die staatliche Aufsicht dort besser funktioniert, auch in der Jagd, ne, zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich um dieses Thema illegale Jagd geht. Ne. Ich kann mir vorstellen, das kann so sein, ne, das muss aber nicht so sein, denn wir kennen auch die Tendenz, dass gerade Wölfe aus ihrer Tradition offenbar Truppenübungsplätze auch mal eine Zeit lang gerne bevorzugt haben. Weil es da ruhiger ist, weil die Bedingungen da genau die sind, die sie mitgenommen haben aus den Elternrevieren zum Beispiel. Ne? Mhm. Aber damit von dieser Idee können wir uns so ein bisschen verabschieden. Langfristig werden die alles, was geht, eigentlich in der, wir sagen immer Kulturlandschaft, Kultur- und Naturlandschaft, besiedeln, was geht. Ne? Also man kann fast davon ausgehen, dass die natürlich auch in so einem dicht besiedelten Land wie Deutschland, sie müssen sich mal auf den Berg stellen und mal gucken, nachts, wenn die Lichter an sind, ne, da sehen Sie eigentlich kaum einen Flecken, der dunkel ist in Deutschland. Und da bleibt es nicht aus, dass natürlich Wölfe bis in Bereiche vordringen und da auch interagieren, wo es Siedlung gibt. Das ist völlig klar. Aber die Rückzugsräume werden irgendwie immer relativ ungestörte, ruhige, beruhigte Zonen sein, ne? Die für die Wölfe kalkulierbare Störungen beinhalten können, zum Beispiel bei Truppenübungsplätzen, die Schießübung, ne? Mhm. Oder Bewegung durch Truppen und so weiter. Aber letztlich ist es so, dass es doch gerade jetzt für Thüringen, also das ist die Beobachtung, die wir machen, das sehr augenscheinlich ist. Weil wenn man diese normalen, ich hatte vorhin die normalen Nachweise nimmt, die jetzt unabhängig der fest etablierten Rudelterritorien oder Wolfsterritorien bestehen, nimmt, dann sieht man, dass die eigentlich überall aufflackern. Ne? In ganz Thüringen, sage ich mal. Ne? Mhm. Diese Punkte, die Nachweise und Hinweise. Aber die Etablierung findet offenbar in eher, ja, doch kontrollierten, staatlich observierten Gebieten statt. Mhm. Ne? Also, wie gesagt, Südharz, das was angrenzt an Nationalpark Harz, Hainich dort, ne? Mhm. Truppenübungsplatz Ohrdruf, was ja ein FFH-Gebiet ist, durch den Bundesforst observiert wird. Mhm. Und natürlich dann jetzt Thüringer Wald, wo ja hauptsächlich Thüringforst auch das Regime über die Jagd führt. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Okay. Aber das ist natürlich jetzt unabhängig davon, ob das mit illegaler Bejagung, mit anderen Faktoren zusammenhängt, das kann man so erstmal nicht sagen. Wir brauchen dafür eigentlich verlässliche Studien und Zahlen dafür. Auch, wie gesagt, bei den Luchsen hätten wir das ja auch vermutet, aber tatsächlich gab es da den meisten Stress damals unten im Bayerischen Wald, ne? Mhm. Oder angrenzenden Bereich des Nationalparkes. Da hätte man ja vermutet, da ist eigentlich Ruhe, da würde sich der Luchs wohlfühlen. Aber da gab es ja diese extreme Verfolgung in den 2010er Jahren hinsichtlich des Luchses, wo dann wirklich Spielchen getrieben worden sind, wo wir wissen, dass da wirklich die Jagd auch involviert worden ist oder war. Und da hätte man nicht erwartet, dass Luchse durch die illegale Bejagung doch so einen schweren Stand haben.
Okay. Wir sehen ja gleichzeitig, dass die Risszahlen bundesweit zurückgehen. Wie ordnest du das ein?
Das ist eine ganz spannende Geschichte. Also für Thüringen sehen wir ja, dass sie nach oben gehen, da vielleicht dazu später mehr. Mhm. Für Deutschland sehen wir, die Wolfszahlen bleiben etwa gleich und die Risszahlen gehen nach unten. Und wir haben im Zeitraum 2023 etwa 5.700 Nutztierrisse gehabt, die dem Wolf sozusagen zugewiesen worden sind. Und 2024 waren es 4.300. Also wir haben hier einen Rückgang um 25%. Und da muss man einfach klar sagen, und das passt eigentlich auch gut zu diesem Bild der Stagnation. Stagnation sehen wir, dass praktisch die etablierten vorjährigen Rudelterritorien, wo auch neue von dem Vorjahr noch dazugekommen sind, sich praktisch gleich verhalten, da es Schwierigkeiten gab mit dem Herdenschutz, weil dann in der Peripherie dann wirklich wieder die Weidetierbewirtschafter oder die Weidetierhalter das auch wieder lernen mussten, da Schwierigkeiten gab, die sich jetzt aber dran auch angepasst haben durch die Beratung, durch Förderungsleistung, das umgesetzt haben und deswegen auch ein Rückgang stattfindet. Also das finde ich ganz spannend. Also wir haben, also hätten wir jetzt praktisch das Beispiel, dass für die nächsten 10 Jahre oder ich sag mal für die nächsten 5 Jahre die Wolfspopulation auf dem Niveau und mit diesen gleichen Gebieten, die wir jetzt haben, besteht, würde ich sogar prognostizieren, dass die Risszahlen noch weiter nach unten gehen.
Weil Herdenschutz ein Erfolg ist, meinst du?
Weil das immer weiter tradiert wird in den Gebieten, weil das immer mehr durchdringt, weil das tatsächlich dann auch die Letzten erreicht, vielleicht die, ich sag mal, die schwierigen, es gibt solche Fälle, die gibt's leider noch zu oft, die sich wirklich da unbelehrbar zeigen, aber in der Summe wird das so sein, dass der Trend weiter nach unten geht. Also der Herdenschutz in seiner technischen Umsetzung mit den Elektronetzzäunen oder ob das nun NATO-Draht ist oder ob das nun nicht NATO-Draht, Tornado-Draht oder ob das nun, wie gesagt, Herdenschutzhunde sind, je nach Förderungsmodell. Es zeigt immer den Effekt, dass der Herdenschutz, wenn er optimal umgesetzt wird. Also da reichen, wie gesagt, Maßnahmen, die so ein bisschen beschwerlicher sind als die üblichen. Die braucht man aber. Und gerade für Schafe, Ziegen draußen auf Fläche, die muss man sowieso umsetzen. Also Verzäunung oder Verdrahtung der Landschaft, das ist Käse, was da immer auch erzählt wird. Das sehen wir da nicht. Sie müssen sowieso für den Herdenschutz sorgen, damit die Tiere nicht ausbrechen, auf der Straße stehen oder irgendwie irgendwelche Unfälle da fabrizieren. Es ist einfach so, dass das funktioniert. Das sehen wir. Es braucht halt wirklich dieses Handeln. Und wir sehen an der scharfen Grenze, dort wo Wölfe noch nicht vorkommen, aber vielleicht im Nachbarkreis, da wo sie schon seit Jahren da sind, da braucht es trotzdem ewig viel Bemühung und Zuarbeit, bis man die Leute dort erreicht. Manche machen das selbstständig, die sagen gar nichts dazu, die machen das dann einfach. Andere wiederum, die brauchen die Risse, die brauchen die häufiger. Die gehen dann eher in die Öffentlichkeit und beschweren sich, dass das so nicht funktionieren würde, dass man die Jagd braucht oder für mich eigentlich immer ein Hilferuf in die Richtung, dass man da eigentlich proaktiv rausgehen muss von seitens der Behörden und da richtig gezielt wirken muss, mit der Person sprechen muss und fragen muss, woran liegt's jetzt, was hast du für Probleme und so weiter. Da braucht's natürlich dann so ein bisschen Abbau von Bürokratie noch und ein bisschen Erleichterung auch bei der Antragstellung, die eigentlich schon gut ist. Also muss ich da einspielen, das ist wie mit vielen anderen Sachen. Sie kriegen ja Geld am Ende, das kriegen sie ja umsonst am Ende, ne? Das ist ja so, ne? Also nicht umsonst, aber kostenlos. Also da kann man da schon auch mal die Bütt gehen. Und letzten Endes wird es so sein, dass nach wie vor, ne, für jeden einzelnen Tierhalter, Weidetierhalter, ist der Verlust jedes einzelnen Tieren immer tragisch. Ne? Da können wir nicht einfach sagen, ja, hättest du besser aufgepasst. Ne? Ich unterstelle mal jetzt niemanden, der das jemand absichtlich macht, auch wenn wir solche Fälle tatsächlich dokumentiert haben schon. Aber es wird in der Summe so sein wie jetzt. Wir geben uns da extrem viel Mühe, diese Schäden zu dokumentieren und zu analysieren, was da los ist. Ne? Also gibt's ja diese Schadenslisten, die Statistiken der Länder. Thüringen hat das ja auch vorbildlich, wo dann aufgeführt ist, gibt's da Genetik, wer ist der Verursacher, das Rissbild, wie viele Tiere sind da in Mitleidenschaft gezogen worden oder hat auch der Herdenschutz gestimmt oder nicht. Ne? Also man gibt sich da so viel Mühe und das ist eigentlich trotzdem volkswirtschaftlich gesehen völlig zu vernachlässigen, der Verlust, der dort entsteht. Wir schleppen jedes Jahr zu Ostern hunderttausende Lämmer zur Schlachtbank. So, das geht aufs Konto der Menschen. Über das ganze Jahr sind das Millionen Schlachttiere in der Industrie. So, da reden wir hier von 4.000 Tieren. Wir haben auch die Situation, dass wir auch gerade für Thüringen, wo die Risszahlen tatsächlich jetzt, weil die Wolfsentwicklung da ein bisschen Dynamik zeigt, auch nochmal nach oben gegangen sind. Wir wissen auch, woran es liegt. Wir sehen, bei Schaf und Ziege liegt es hauptsächlich an Dem Herdenschutz, der fehlt dort. In 99% der Fälle war kein optimaler Herdenschutz gegeben. Mhm. In 99% der Fälle hätte man praktisch etwas dafür tun können, dass die Weidetiere besser geschützt sind, mhm, vielleicht sogar gänzlich vor den Übergriffen geschützt gewesen wären. Wir sehen, dass Gatterwildbetreiber betrifft, die tatsächlich teilweise da auch Zäune hatten, die da schon seit 5, 10 Jahren stehen, mhm, die natürlich nicht unbedingt jetzt immer jeden Tag danach gucken und dafür sorgen, dass das der beste Zaun der Welt ist. Mhm. Und da zeigen sich manchmal Lücken, die graben sich durch, wenn sie da keine Verdrahtung unten haben. So einen einfachen, ich sag mal, für einen Biber macht man das ja auch manchmal schon, so eine Litze unten, 20 Zentimeter Bodennähe, ne, dann können die sich auch nicht drunter durchgraben. Das machen Wölfe dann meistens in der Regel, ja, oder versuchen das. Dann scheitern die dran, wenn die einen Stromschlag kriegen. Aber selbst das fehlt dann, dann sind das so alte Zäune, dann passiert das immer wieder. Und dann sehen wir, dass das für das Gatterwild ganz massiv dieses Jahr war, dass sich da Szenarien abgespielt haben, wo die Gatterwildbetreiber gleich mal 10 Tiere verloren haben. Auch, ne?
Große Schwachstelle, nicht nur in Thüringen. Also Gatterwild ist, glaube ich, überall nicht ausreichend geschützt. Das sind diese alten Weidezäune, ne? Diese alten morschen Holzzäune mit ein bisschen Draht. Das habe ich selber auch mit eigenen Augen gesehen, wo jeder Wolf eigentlich reinkommt. Und dann immer diese Rohre unter den Toren, wo dann so Wirtschaftsfahrzeuge durchgefahren sind, wo der Boden dann auch so ein bisschen abgesenkt ist. Da kommt jeder Wolf durch. Das ist ja bei Gatterwild immer das tragische Problem. Viele geben ja auch auf deswegen, weil sie keine Lust haben dann, sagen die auch ganz offen, ihr Wild zu schützen. Ne? Und deswegen kommt es da ja auch vermehrt zu Rissen. Und in Thüringen auch. Das ist interessant. Das wusste ich gar nicht, dass deswegen die Statistik geht,
Ja, Sabine, aber genau, es geht jetzt in Thüringen mit dem Gatterwild eben los. Ne? Also wir erleben jetzt nochmal so die Dynamik, die man auf Bundesebene schon vielleicht vor längerer Zeit auch sehen konnte. Das spielt sich hier im Kleinen wieder ab. Mhm. Und das haben wir ja in fast jedem Bundesland immer wieder gehabt. Ne? Jedes neue Bundesland oder jedes Bundesland, was neue Wölfe bekommen hat, hatte immer irgendwie die gleichen
Probleme. Immer nach dem gleichen Muster.
Bundesland. Ja. Immer wieder. Ne? Ja, und das hängt an diesem Föderalismus ein Stück weit. Und vielleicht auch, weil man vielleicht auch weniger von politischer Seite her das so beherzt angehen wollte, ne, oder möchte. Mhm. Wir haben das in Thüringen gesehen. Das war nicht gleich erstes Thema da im Herdenschutz, da sich da für den Herdenschutz einzusetzen, dass man da im Prinzip Gas gibt. Das kam erst relativ spät, erst 3 Jahre später, nachdem der erste Wolf da war eigentlich in Thüringen. Mhm. Und eigentlich erst da richtig, wo es dann wirklich Stress gab. Ne? Also wo sich gezeigt hat, wenn die hier nachlässig sind, die Schäfer, dass das auch gnadenlos ausgenutzt wird, wenn der Wolf, der da ist, eben auch gelernt hat. Mhm. Der nutzt das. Aber wir haben auch gesehen, Wolf lernt das, wenn man sich an Weiden leicht bedienen kann, aber der lässt da ebenso von wieder ab. Ne?
Wenn so die Weiden geschützt sind, wenn er da ein Gewicht
kriegt. Wenn die wieder geschützt,
genau.
Ja, wenn er da wieder geschützt ist, genau.
Das Hauptproblem, was wir, glaube ich, haben, ist, dass sich um den Wolf jetzt auf Bundesebene, mal weg von Thüringen, ja eigentlich derzeit die verschiedensten Interessensgruppen hauen, ne? Wir müssen in diesem Zusammenhang auch über die Rolle der Jagd sprechen. Die haben die Zahlen, übrigens die Monitoring-Zahlen, über die wir ja gerade gesprochen haben, ja gleich offiziell an diesem letzten Wochenende in Frage gestellt und führen nun gefühlte Fakten ins Feld und sagen, ja, das ist eine, was da steht. Aber wir sagen, die Zahlen stimmen nicht und es gibt ganz andere Zahlen. Und gleichzeitig schüren diese Jäger ja auch bewusst ein Unsicherheitsgefühl und machen sich stark eben halt, weil sie die Weidetierhalter schützen wollen, ne? Und sie schießen natürlich auch scharf auf jede Art von Naturschutzarbeit, also auch in deine Richtung jetzt mal gesprochen. Ist die Jagd ein Problem oder was macht die Jagd zu einem so großen Problem in diesem Kontext? Nur in diesem Kontext jetzt mal gesprochen. Wir wollen nicht allgemein die Jagd jetzt diskutieren, sondern wir wollen mal jetzt genau uns anschauen, warum oder wo knirscht es da in dem System?
Ja, also man müsste da eigentlich gleich von vorne anfangen, dass der Wolf ja im Prinzip oder viele andere Arten auch schon durch die Jagd in der Vergangenheit ausgerottet worden sind. Viele Arten. Ne? Das ist erstmal so ein Thema. Und gerade in der Jagd hat der Wolf und Luchs ja auch, Braunbär auch, ne? Gar nicht so lange weg. Der Braunbär war noch im 17. Jahrhundert oder ja auch in Thüringen zu Hause. Hat man praktisch diese Kräfte, die so mit interagieren, in der Jagd irgendwo noch auch ein bisschen mit abschöpfen, die zu dezimieren. Das hat irgendwie was mit Trophäe damals, mit Jagdgenuss oder mit Konkurrenzdenken zu tun gehabt. Heute sehen wir das ein bisschen anders. Die Jagd an sich ist erstmal ein starker Faktor, wenn es da draußen um die Landnutzung geht. Da muss man auch sagen, wir selbst im Naturschutzverband haben auch viele Jäger mit, die aktiv sind, ne? Und die machen da auch gute Arbeit. Und ich glaube, das ist eher so ein ideologisches Thema, was man unter der Decke der Verbände sehen muss.
Okay.
Und der politischen Arbeit vor allem.
Mhm.
Natürlich gibt es viele Einzelmeinungen, Ansichten. Da muss man dann nochmal drüber reden, ob das überhaupt Thema ist, ne? Ich meine, sie machen ja in Deutschland einen Jagdschein, ne? Das dauert vielleicht 2-3 Wochen oder 4 Wochen, je nachdem. Und dann können sie auf die Jagd gehen und dann haben sie Spaß und Freude dran. Aber schnell kommt dann vielleicht auch bei dem einen oder anderen, ne, mal das Gefühl, dass man sagt, man lässt sich da nicht sagen, wohin hier die Reise in der Natur hier draußen geht. Das Zepter, das habe ich, ne, in der Hand. Und dann gestaltet man das eben auch ein Stück weit. Ne. Man hat ja auch gestalterische Freiheit. Da geht es um Waschbären, da geht es um Füchse, da geht es um Rehwild, also die Nutzung von Wildbret. Natürlich auch Trophäen sind ganz interessant. Aber das sind so alles Mechanismen, die erstmal nicht vorzuverurteilen sind, sage ich mal. Letztlich bekommt das erst die Spannung, wenn man in eine politische Dimension reingeht, wenn man sieht, dass die Verbände, wie jetzt aktuell eigentlich in ganz Deutschland und natürlich auch auf EU-Ebene, sich praktisch vor Jahrzehnten mit der Eingliederung des Wolfes sozusagen oder der Rückkehr der Wölfe noch so ein bisschen neutral verhalten haben. In den Bundesländern, wo es dann auch zahlenmäßig schnell nach oben ging, in Sachsen, man dann mehr Rechte der Mitsprache eingefordert hat, da kam ja der Wolf dann auch ins Jagdrecht. Ne? In Niedersachsen konnten die Jäger das Monitoring machen oder machen das auch noch zum Wolf. Und natürlich ist das dann so vielschichtig gelagert, dass natürlich jeder mit seiner Meinung dann vielleicht auch eine andere Wahrnehmung hat. Dass einer sagt, dem messe ich mehr Bedeutung bei, das hat für mich jetzt keine Relevanz. Oder man sagt, das interessiert mich überhaupt nicht, ne? So ganz neutral. Und dann ist man schnell bei der Situation, dass man sich da mit den einzelnen Menschen da draußen ja sicherlich verständigen kann darüber, aber es geht am Ende jetzt um die politische Dimension und die sagt ganz eindeutig, dass ja die Entwicklung mal so war, dass die Jagdverbände den Wolf abwartend mit begrüßt haben. Das liest man auch in den Managementplänen. Ne? Man hat sich da zurückgehalten, geguckt, was passiert. Dann hat man schnell mitbekommen, dass es wohl irgendwie doch sich das Wild anders verhält. Ne? Das kann ja passieren in den einzelnen Revieren, sehr kleinteilig in Deutschland. Der Wolf interagiert auf größeren naturräumlichen Dimensionen, 250 Quadratkilometer, wenn es ein Rudel ist. Und dann sehen wir schnell, dass da was passiert und damit vielleicht auch so diesen Anspruch auf diese vielleicht gewollte Jagdruhe da ein bisschen durcheinander bringt. Ne? Und dann wird das kommuniziert auf Kreisebene. Ja, bei mir, ich sehe kein Wild mehr, ich das Rotwild, Rudelbildung und so weiter. Da gibt es natürlich viele Sachen, die da zusammenkommen und schon hat man eine Meinung dazu. Und dann will man, dass sich der Vorsitzende im Kreis, Jägerkreisgenossenschaft da nach vorne bringt mit dem Thema und das auf Landesebene bearbeitet. Und schnell kommt man dann so ein Statement vom Jagdverband, dass Wölfe hier sich vielleicht unkontrolliert zahlenmäßig nicht so ausbreiten, wie das bekannt gegeben wird, wie auch immer. Das sind mal schon dieser Hinweis auf die Zahlen. Und schnell stellt man dann fest, dass offenbar durch die Beobachtung da draußen doch mal mehr Wölfe vielleicht gezählt werden, als im Monitoring erfasst werden. Das spielt aber keine Rolle, denn das muss man vielleicht gleich am Rande noch mit erwähnen, das, was wir im Monitoring leisten für die Wölfe in Deutschland, auch hier in Thüringen, im Bundesland Thüringen, das ist enorm. Das machen wir zu keiner anderen Wildart. Ja, also dieser personelle, finanzielle und strukturelle Aufwand dazu, der ist enorm. Der ist ungleich viel größer als zu jeder anderen Wildtierart, muss man sagen.
Und er ist auf wissenschaftlicher Basis, das muss man auch erwähnen.
Das kommt noch dazu. Es gibt da vielgeschichtete Strukturen. Also wie gesagt, von mir aus auch Wildtierrisserfassung durch die Landesjäger. Das Monitoring wird ja einheitlich gesteuert durch das Ministerium, Umweltministerium bei uns. Und schon hat man den Eindruck, dass das eigentlich ganz gut ist. Ne? Die Zahlen sind ziemlich verlässlich. Zumindest ist es ja auch nicht von Bedeutung, einen genauen Zahlenwert zu haben, der uns sagt, wir haben jetzt zum Tag X genau die Menge an Wölfen da. Ne? Das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist für uns der Trend und die Ausbreitungstendenz da, wo praktisch dann vielleicht neue Territorien besetzt werden, dass wir da auch die Weidetierhalter relativ zügig mit in die Informationslage versetzen. Andererseits ist es aber auch so, dass wir natürlich zum Beispiel zu Rehwild oder zu Wildschweinen überhaupt keine Daten in der Größenordnung haben, dass wir sagen können, wir wissen genau, wie viel Wildschwein es gibt, ne, oder wie viel Rehwild es gibt oder sowas. Das müsste man sich mal vorstellen, wenn man das da verlangen würde. Ne? Mhm. Vielleicht aufgrund von Flur- und Feldschäden, keine Ahnung, was es da gibt. Ne? Sehr vielschichtig. Aber bei dem Wolf will man es genau wissen. Und da sehen wir, dass gerade die politische Arbeit in den Verbänden, in Jagdverbänden sehr nach vorne geht und das in Frage stellt. Das sehen wir auch in Thüringen. Die bezweifeln das schnell. Sie reden dann von weitaus höheren Zahlen an Wölfen, die da sind. Da sagen wir ganz klar, naja, dann melde das doch einfach dem Kompetenzzentrum Wolf Biberlux bei uns im Umweltministerium hier in Thüringen. Dann haben die die Zahlen, ne? Ganz einfach. Aber offenbar gibt es genau da so diesen Dissens. Ne? Man glaubt, dass das würde dort untergehen vielleicht. Da wird viel wieder nebulös dann auch und fabuliert dazu, nebulös auch kommentiert, dass das alles nicht stimme und dass es auch mehr Risse gäbe, die dann nicht veröffentlicht werden und gemeldet werden. Und da frage ich mich einfach, das ist ja eigentlich keine Domäne der jagdlichen Auseinandersetzung mit dem Thema. Normalerweise müsste man erwarten, dass gerade von den Jägern da eigentlich ein Statement kommt und sagt, ja, wunderbar, mehr Wildnis, mehr Natur. Ein Jäger, der 24-7 da draußen mit als Partner da draußen die Aufgaben für uns erledigt, toll, klasse. Ne? Und wir haben halt auch einen Moment, wo mal ein bisschen mehr Natur wieder zurückkommt.
Also ne? Wir sprechen ja davon, dass unsere Wälder in einer großen Krise stecken und wir wissen auch, dass der Wolf der Schlüssel dafür ist zur Lösung und dass der Wolf da einen wichtigen Beitrag leisten könnte, wenn man ihn denn lässt, beim Thema Waldverjüngung, ne? Das Stichwort Verhalten des Wildes. Das sind alles Themen, die müssten die Jäger ja als Naturschützer, ne? Viele Landesjagdverbände sind ja Naturschutzverbände, müsste die ja eigentlich interessieren, tut sie aber offenbar nicht. Und stattdessen sehen wir, also ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich, dass hier ein verschwindend geringer, kleiner Teil der Bevölkerung in unserem Land, nämlich 0,5%, im Prinzip den Takt in der Politik vorgeben. Also für mich sieht das so aus, die Jäger haben einen Wunsch und stellen sich vor, dass der Wolf ab nächsten Jahr als Trophäe bejagt werden kann. Ja, sie schieben immer noch andere Gründe vor, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und die Politik sagt, nee, ist klar, machen wir. Ist da der Politik ein Vorwurf zu machen, dass sie dieser kleinen Interessensgruppe der Jäger so viel Stellenwert einräumt?
Eigentlich ja. Das müsste man aus dem Grund, weil, wie du das auch schon gesagt hast, ist ein relativ kleiner Teil der Gesellschaft, ist ein Teil der Gesellschaft, ne? Und ich knüpfe da vielleicht noch mal an unseren vorhergehenden Ausführungen an mit den Zahlen. Diese Zahlen, die dann praktisch dem gegenübergestellt werden, die Zahlen, die man dann anzweifelt, ne, hinsichtlich des Monitorings, die wären ja, das ist praktisch ein Teil dieser Politik, zu zeigen, dass es da ein Missverhältnis geben soll. Ne? Das schürt ja Unsicherheit.
Genau.
Ne? Das schürt ja Ängste. Und gleichzeitig sagt aber die Jagd dann auch, wir können das mit einem, und jetzt kommt's, Bestandsmanagement machen.
Ja.
Mit Regulierung. Also wir können die Probleme regulieren. Schutzjagd. Das sind so alles. Schutzjagd ist eigentlich der euphemistischste Begriff in diesem Zusammenhang. Er suggeriert, dass er irgendwas schützt. Die Menschheit, andere Sachverhalte da draußen und den Wolf sozusagen man dabei dezimieren müsse. Und damit schützt man eben irgendwas. Und das ist eigentlich ganz spannend. Genau das sind diese Schlagwörter, die dann auch, das merken wir, jahrzehntelang im jagdlichen Kontext immer geäußert worden sind, wo es darum ging, wir helfen den Weidetierhaltern damit, wenn wir Bestandsregulierung machen. Es waren damals schon mit nur 100 Wölfen waren es den meisten schon zu viel. Ich weiß noch die Diskussion in Brandenburg oder Niedersachsen. Es waren dann, wie gesagt, mit 200 viel zu viel. Ne? Und man wollte immer den Weidetierhaltern helfen. Das hat man gesagt. Man wollte mit Jagd den Weidetierhaltern helfen. So, und was ist passiert? Wir haben doch gesehen, dass der Herdenschutz eigentlich ein sehr gutes Instrument ist, die Probleme, wenn es um den Konflikt geht, Weidetierhaltung Wolf zu entschärfen. Da braucht es die Jagd eigentlich nicht. Und jetzt, nachdem man praktisch gemerkt hat, dass das eigentlich funktioniert, ne, kann man sich eigentlich argumentativ auf diesen Herdenschutz gar nicht mehr berufen. Wir sehen sogar, dass es Probleme gibt, wenn die Jagd da eingreift. Das kann sogar so weit dazu führen, dass gut geschützte Herden, wenn gejagt wird auf Wölfe, betroffen sind und das völlig deeskaliert und unbeherrschbar wird, der Herdenschutz, auch wenn er richtig gut gemacht wird, wenn Wölfe gejagt werden. Das muss man einfach so klar sagen, weil das ist ein hohes Risiko, was man da eingeht, wenn man das macht. Und dann kommt man eben hin und bietet der Politik an, dass man die Bevölkerung schützen müsse, sozusagen. Ne? Nicht nur die Weidetierhaltung, von der man sich jetzt eigentlich schon verabschiedet hat. Jetzt geht es um die Sicherheit und zu viele Wölfe sind sowieso. Also müsse man jetzt Bestandsregulierung, jetzt müsse man da reingehen. Und genau das, den Vorwurf muss sich die Politik tatsächlich gefallen lassen, bis hoch nach Brüssel. Und das ist ein Punkt, wo wir sagen, das erkennen wir mittlerweile sehr gut, dass dort persönliche Interessen, jagdliche Interessen zur Staatsräson werden. Die werden praktisch in diesen Kampf, Auseinandersetzung mit dem Artenschutz hineingebracht. Ja, und dann passiert das, dass man unverblümt den Schutzstatus herabsetzt von 4 auf 5, was erstmal gar nichts bedeutet. Also für den Schutz der Wölfe in Deutschland bedeutet das erstmal nur, dass sie jetzt geschützt sind. Sie sind weiterhin geschützt. Es wird auch immer noch Einzelfallentscheidungen geben müssen, wenn es darum geht. Ne? Also das ist jetzt nicht damit getan, dass man da einfach nur das Bundesnaturschutzrecht und das Jagdgesetz sozusagen aufmacht für die Wölfe und das Bundesnaturschutzrecht anpasst. Das hat erstmal nichts damit zu tun. Letztlich werden wir, wenn es um Vorgänge geht, wenn es um jagdliche Eingriffe geht beim Wolf, immer die Einzelfallabwägung immer noch haben müssen. Okay. Und im Zweifel dann auch, wenn es dann brennt, das sehe ich jetzt aktuell, da gibt es ja, wie gesagt, diesen politischen Diskurs, wo man meint, man könnte das jetzt so richtig machen, wo man da vielleicht mit juristischen Korrekturen arbeiten muss, wo man dann ganz klar sagt, hier ist dann wirklich das Recht gefragt, zu entscheiden, sind wir da politisch auf dem richtigen Weg. Das sehe ich eben nicht.
Also ich habe jetzt gerade das Gefühl, und es tönt ja aus verschiedenen Ländern, vor allen Dingen aus Thüringen momentan, dass man nächstes Jahr loslegen möchte mit einer Bestandsregulierung, also dass man den Wolf als bejagbare Art ansehen möchte, qua Gesetz, und das alles darauf zusteuert. Also wir wissen, dass das schwierig sein wird, juristisch umzusetzen, aber wir haben ja auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, was interessiert uns das? Wir machen das einfach, weil wir haben ja ein akutes Problem. Ich bin momentan gar nicht mehr so optimistisch, dass wir da mit diesen Einzelfallentscheidungen noch rechnen können im nächsten Jahr.
Ich vertraue dem deutschen Recht sehr. Ich darf vielleicht so ehrlich sein, ich bin ja ein Kind des Ostens, wenn man so will. Ich habe die Wiedervereinigung miterlebt. Ich habe den Zusammenschluss europäischer Länder innerhalb der EU miterlebt. Ich habe den ganzen Prozess der Euro-Einführung und die ganzen Turbulenzen, alles, die Diskussion, alles live mitverfolgt, weil ich mich auch dafür interessiert habe, weil ich in dieser Zeit groß geworden bin und Anteil daran haben wollte. Und mich hat das immer schon umgetrieben. Und ich war eigentlich von Beginn an nicht unbedingt der Freund der Europäischen Union. Das muss ich ganz klar sagen. Am Anfang. Weil da zu viele Dinge auch im Nachgang nach der Wiedervereinigung passiert sind. Da sind zu schnell zu viele Mauern gefallen und Übernahmen passiert und so weiter. Was man alles nicht mehr, das ging alles so rasend schnell, ne? Und da war ich sehr skeptisch und kritisch und muss heute sagen, dass die EU mit dem FFH-Recht sozusagen oder zumindest mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie da echt ein gutes Werk gelungen ist. Das muss man wirklich so sagen. Man hat da wirklich was geschaffen, was auf einem sehr guten juristischen Fundament fußt. Und wir haben auch gesehen, dass wenn es um die juristische Fragestellung dann geht, geht das oder nicht? Also die Entnahme explizit von Wölfen, wo dann doch die politischen Instanzen oder die Regierungsinstanzen sehr schnell vorgeprescht sind, sagt, das machen wir so, ja, mach das mal auf UNB-Ebene, mach das mal auf der Ebene, haben sie es wieder an die Kreise zurückgegeben, dann ging das doch wieder an die Landesregierung zurück und so weiter. Wir haben gesehen, da ging es auch darum, sich am besten den schwarzen Peter sozusagen hin und her zu schieben, aber irgendwer musste dann die Entscheidung treffen und die Entscheidungen waren in der Summe mehrheitlich falsch, ne? Also die Gerichte, Verwaltungsgerichte hier hauptsächlich haben das Anliegen des FFH-Rechts immer Folge geleistet und das auch immer im Sinne des Artenschutzes, Naturschutzrechts wirklich in meisten Fällen entschieden. Nicht immer gleich, manchmal erst spätinstantlich Oberverwaltungsgericht, wie auch immer. Aber in der Summe muss man sagen, das sind ausgewogene Urteile dazu gewesen. Mhm. Und interessant dabei ist ja, das hat ja Präzedenz. Jedes Urteil für sich auf Landeskreis eben spielt jetzt keine Rolle. Mhm. Das hat Präzedenz. Das heißt, das muss auch den nachfolgenden Instanzen immer als und Entscheidungsträger und der Politik als Richtschnur dienen. Mhm. Aber selbst das sehen wir, wird abgelehnt. Das wird abgelehnt und da sehen wir eben schon den ersten Tabubruch auch. Man will das, wie du es gerade auch schon sagtest, man will eigentlich da weg davon. Man will das einfach umsetzen. Ne? Und ich hoffe nur, dass wir in unserem stabilen demokratischen Konstrukt, ne, mit Judikative, Exekutive und Legislative, da doch immer noch durchdringen soweit und sozusagen die Lanze für den Naturschutz brechen können und sozusagen das Geschehen, die Entwicklung weiter auch befördern können, dass da Naturschutz nicht zu viel unter die Räder kommt. Aber, und das muss ich dazu sagen, der Wolf ist ja nur ein Beispiel in der aktuellen Auseinandersetzung um Arten-Naturschutzrecht. Ja. Es wird überall an vielen Ästen gesägt, ob das Flächennaturschutz ist oder wie gesagt der einzelne Artenschutz, ob das Landwirtschaft und der große Kampf dann um Naturschutzgebiete oder Naturschutzrechtsgebiete geht und so weiter. Also wir sehen, da besteht jetzt momentan ein großes Aufbegehren. Wir werden immer mehr Menschen. Die Siedlung und beziehungsweise die Ressourcennutzung wird immer dichter. Und da kommt es immer mehr zu Spannungen. Und das wird jetzt wahrscheinlich gerade beim Wolf so sehr offen ausgetragen. Ne? Mhm. Vielleicht auch deshalb, das muss man auch nochmal sagen, vielleicht weil der Wolf so ein bisschen symbolisch auch steht für eine, ich sag's mal vorsichtig, für so eine grüne Ideologie. Ne? Für so ein Ansinnen von, wie wird das immer gesagt,
aber das ist absurd, weil kein einziger Grüner sich mehr, also es gibt vereinzelt Grüne, die sich für den Wolf aussprechen. Mittlerweile sind wir so weit, dass alle, also alle Umweltminister der Länder, die auch grün geführt sind, sich gegen den Wolf aussprechen. Absurd, ja, dass man das immer wieder in diese Richtung lenken will, ja, in der Debatte. Verstehe ich nicht, ehrlich.
Es ist offenbar so, ne? Und man wird ja die Wolfs, du kennst das ja, Wolfskuschler oder die Neinis, ne? Es gibt die Neinis und die Wolfskuschlers. Und das hat sich bei mir schon so eingebrannt.
Ich gehöre zu keinem von beiden. Du auch nicht, ne?
ich eigentlich auch nicht. Wenngleich ich ganz klar sage, für mich ist der Wolf tatsächlich ein Inbegriff genau dieses Spannungsverhältnisses. Aber auch, wenn es darum geht, zu vermitteln, worum es eigentlich geht in der Gesellschaft, das können wir an dem Wolf sehr gut durchexerzieren. Ne? Und ich sag's mal so, wenn ich mir den Wolf so angucke, ich habe so viel zu tun mit denen gehabt in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten beiden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so wenige Wölfe gesehen in der freien Natur. Ne? Ich hätte fast gedacht, was da medial über mich hereinbricht. Jede Woche auf irgendwelchen dritten Sendern kommt da irgendwas zum Wolf. Und dann nochmal auf den Hauptsendern. Also Wolf ist immer da. Jeder hat eine Meinung mittlerweile dazu. Und man müsste sich vorstellen, wenn man jetzt praktisch nur an den Quellen recherchiert, nur die Quellen hätte. Ich bin ja sozusagen aus meiner wissenschaftlichen Richtung her auch sehr quellenorientiert. Da könnte ich mir vorstellen, wenn ich das über andere Gesellschaftszeiträume von früher lege, dass sie eine richtige Katastrophe mit Wölfen hatten. Ne? Mhm. Aber die haben wir ja, das beobachten wir ja, haben wir ja nicht. Ne? Nee,
überhaupt
es wird
nicht.
Aufgebläht, es wird zur Staatsräson gemacht, bewusst. Es ist ein Koalitionsvertragsbestandteil in der Bundesregierung und den Bundesländern mittlerweile. Und selbst im noch nicht so starken Wolfsbundesland Thüringen macht man sich ganz dolle stark für die Bejagung des Wolfes.
In Berlin glaube ich auch. In Berlin wird es nie Wölfe geben, aber ich glaube, Berlin hat auch für die Bejagung gestimmt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, aber das zeigt eben die Absurdität. Ne? Also auf Länderebene ist ja momentan richtig viel los. Die versuchen jetzt alle in Arbeitsgruppen sich eine Haltung zu verschaffen, politisch eben, ne? Die Umweltminister, Landwirtschaftsminister und so weiter. Und so hat es ja in Thüringen letzte Woche bei euch ja, glaube ich, auch die Arbeitsgruppe Wolf-Lux gegeben, die getagt hat wieder. Magst du uns ganz kurz ein bisschen darüber erzählen, wer da beteiligt war und was dort gesprochen wurde?
Also letzte Woche am 13.11. hatten wir in Erfurt im Thüringer Umweltministerium das zweimal jährlich stattfindende Treffen der Arbeitsgruppe Wolf-Lux. Das ist praktisch eine Institution, eine lockere Institution beim Umweltministerium, die sich sozusagen zu dem Thema Lux und Wolf auf Landesebene verständigt. Das sind verschiedene Interessengruppen vertreten. Ich sag's mal, da ist der Landesjagdverband drin, da ist der BUND dabei, der NABU ist dabei, da sind die Jäger vom Ökologischen Jagdverband dabei, da sind verschiedene Behörden mit dabei, also Landwirtschaftsbehörde zum Beispiel, da ist auch der Bauernverband dabei. Also alle, die praktisch was mit dem Wolf irgendwie zu tun haben. Mhm. Der Schafzuchtverband ist da mit dabei, der Herdenschutzverband ist auch mit dabei. Die sitzen alle dort und machen sich tatsächlich Gedanken um das Thema Wolf und Luchs. Mehr zum Thema Wolf. Und das machen die eigentlich sehr gut. Wir arbeiten da im Prinzip mit an den Managementplänen. Der ist ja jetzt nochmal neu rausgekommen, der neue Managementplan dieses Jahr. Da waren wir auch froh, dass das endlich passiert ist. Gutes Werk, bis auf einen Punkt, muss man sagen. Ansonsten haben wir da, wie gesagt, auch noch die Förderrichtlinie für Wolf und Luchs, die wir da mit ausarbeiten. Also das ist sehr transparent, sehr integrativ. Also wir sind da wirklich am Ende des Tages, gehen wir da raus aus so einer Veranstaltung und haben alle irgendwie das Gefühl, dass wir was loswerden konnten, was einbringen konnten und natürlich vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle auch was korrigieren konnten. Mhm. Also das funktioniert auf Arbeitsebene, das muss man sagen, unabhängig jetzt der politischen Ebene, mhm, über die wir jetzt gesprochen haben. Auf Arbeitsebene funktioniert das sehr gut und wir waren von Anfang an als Naturschutzverband dort mit beteiligt. Mhm. Viele unserer Forderungen, Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs, das kommt, ne, hat man uns damals gesagt, weil ihr das fordert. Wir machen das mit der Förderrichtlinie, wir machen das mit der Förderung, wir machen das und das, wir machen das mit den Herdenschutzhunden. Das kam alles, nachdem wir da auch, wie gesagt, interagiert haben und vielleicht auch an der einen Stelle oder anderen Stelle auch mal ein bisschen lauter waren. Mhm. Aber das ist gekommen, wir haben das hingekriegt und es funktioniert. Und ich fand das immer so spannend. Bei der Sitzung, da ging es erstmal um die aktuellen Zahlen in Thüringen, auch über die Risse, was passiert da genau, warum gibt es so viele Risse, warum auch so viele Hunde beteiligt sind, ne, und so weiter, wo Monitoring mehr gemacht werden muss, dass man sich mal nochmal extern treffen will im Bereich des Herdenschutzes, da noch Verbesserungen machen will. Da wird auch erzählt, dass man als Ministerium dort mit dem Kompetenzzentrum unterwegs war, an der Fläche verschiedene Veranstaltungen gemacht hat und dort natürlich auch hin und wieder schlechte, schlimme Erfahrungen gemacht hat, ne, angegriffen wurde verbal und dass das sehr emotional teilweise ist, aber auch Weidetierhalter beraten konnte und das auch zukünftig weiter verstärkt. Also eine ganz tolle Geschichte und wir können dort auch Fragen loswerden, die werden auch, so hoffen wir, ehrlich und schlüssig beantwortet. Mhm. Wie gesagt, da ist auch der Landesjagdverband dort dabei und da habe ich auch nichts von ihm gehört, dass er die Zahlen kritisiert, nur mal jetzt so, weil wir ja dann hängen geblieben sind. Also der Austausch ist dort sehr konstruktiv und am Ende des Tages sagen alle, ja, machen wir so. Okay. Das heißt, der Managementplan, ja, machen wir so, da steht drin, dass der Wolf zurückkehren kann und dort, wo er leben kann, auch geduldet wird und leben darf. Mhm. Und dann steht eben dieser blöde Satz, ne, drin, mhm, wenn der günstige Haltungszustand festgestellt wird, kann ein Bestandsmanagement möglich sein.
Ja, ne? Absurd. Ja.
Dieser eine Satz, ja. Da bin ich, da lese ich diesen Managementplan und sage, oh, das habt ihr so schön gemacht, ganz toll, unsere Punkte, unsere Wünsche, alle mit drin, alles wirklich sehr gut gemacht, ein bisschen ausführlicher und vor allem auch transparent. Also wer das in die Hand nimmt, erfährt wirklich was über das, was passiert ist mit den Wölfen, wie die Zahlen sind, woher die kommen und warum das so ein bisschen komplex ist und so weiter. Aber dann stößt man auf den Satz, ne, und kriegt dann so 180. Ne, mhm. Und fragt sich, warum steht das jetzt drin? Ne?
Ja.
Überhaupt, also ich habe den vorher in dem Entwurf nirgendwo finden können.
Aber wollen die sich ein Hintertürchen haben? Offen halten oder warum schreiben die das da rein?
Na, das ist dann genau, weil das ja im Hause der politischen Interessenlage ist jetzt aktuell, ne? Das da vorne gehen mit der Bejagung, das habe ich ja, das besprechen wir ja im Prinzip die ganze Zeit. Mhm. Das ist genau der Punkt, der offenbar dem Hause dort wichtig war, dass der mit drinne steht.
Also ne? Hat man euch auf diesen Sitzungen doch nicht so ernst genommen, dass man sich nicht verkneifen konnte, sowas da reinzuschreiben?
Naja, ernst hat man uns ja schon genommen. Wir haben ja nicht vorher ausschließen können oder streichen können. Ne? Wir haben zwar immer wieder betont, dass es das mit uns nicht gibt, mhm, aber was dann am Ende drinne steht, darüber entscheidet ja trotzdem immer noch der oberste Dienstherr im Ministerium.
Ja, ne? Ja.
Und der war zu dieser Zeit neuer als der, unter dem wir vorher gearbeitet haben. Und dann war der Prozess abgeschlossen und dann kam ein neuer Umweltminister und der hat das eben anders gemacht.
Okay,
fertig.
Okay.
Und da hatten wir noch keine Sitzung, ne, dazu, zu diesem Managementplan. Und das wurde dann, ohne dass wir darauf Einfluss hatten, so publiziert.
Ich finde den Kommentar, den du geschrieben hast zu dem Managementplan, den verlinken wir auch in den Shownotes. Der ist großartig. Der bringt das nochmal sachlich auf den Punkt. Eben halt,
ja, gut.
Das, was gut ist an diesem Managementplan, ne, durchaus auch zukunftstauglich ist. Aber die Punkte, die einfach ja auch nicht gehen. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, eine Bestandsregulierung wird ja so juristisch ja nie möglich sein. Also kann man sich das ja eigentlich auch schenken. Ne? Also
Sabine, das ist ja das. Was ist denn dieser Begriff Bestandsmanagement, Regulierung, Bewirtschaftung, Schutzjagd? Das klingt so, als hätte man alles im Griff. Mhm. Man macht gerade damit, also das ist die Suggestion, die dahinter steht, die man ja praktisch jetzt kommunizieren muss. Mhm. Es gibt offenbar zu viele Wölfe. Ne? Und wenn man das immer oft genug wiederholt und dann sagt die Kinder an den Bushaltestellen, das wird immer wieder erzählt mit den Bushaltestellen, ne? Von Kindergärten, Waldkindergärten. Ne? Also ich habe noch nie erlebt, dass Eltern ihre 4- oder 3-jährigen Kinder alleine in den Wald schicken.
Nein, einfach so. Die ne? Zeiten sind seit Rotkäppchen vorbei, ja.
Ja, aber jetzt kann man es gar nicht mehr machen, ne? Weil der Wolf da ist. Oder auch in bestimmten Bereichen, wo er nicht da ist. Mhm. Wenngleich natürlich Wildschweine viel schlimmer sind, aber das ist ja das Interessante. So, und dann hat man diese Begrifflichkeiten. Und der steht nun da drin, der Bestandsmanagement. Aber, und das ist vielleicht wichtiger noch, es geht um den günstigen Erhaltungszustand. Und der günstige Erhaltungszustand, der impliziert nirgendwo im FFH-Recht, in dieser FFH-Konstruktion, Flora-Habitat-Richtlinie, steht nichts drin, dass automatisch die Jagd auf dieses Tier eröffnet werden könnte oder die Art, wenn der günstige Erhaltungszustand erreicht. Das steht nirgendwo drin. Ja? Aber dieser Automatismus wird so ideologisch transportiert, mhm. also befüttert. Mhm. Man könne jetzt, und das hat mit einem ganz alten weise Männer denken zu tun eigentlich. Mm, ne?
Ja.
Wir regeln alles mit dem letalen, finalen, bleiernen
ja.
Abschuss.
Ja.
Das ist unsere Lösung für alles. Jetzt hat es bei dir geklingelt.
Mhm.
Aber ich sage immer, das ist genau das, wovon wir uns endlich verabschieden müssen. Dass dieses, egal was ist, es geht ja auch dabei um Kormoran, vielleicht manchmal an der einen oder anderen Stelle auch um Waschbär oder Füchse. Es wird so viel Blei ausgeschüttet in der Natur da draußen, dass das alles nicht mehr gut sein kann.
Mhm.
Wir brauchen eigentlich eine Befürwortung, eine mehr Lebensbejahung, mehr Ideen, mehr Innovation, auch im Umgang mit dem Denken, was die Natur oder Naturschutz oder Landschaftsnutzung, Naturräume oder Kulturlandschaftsgestaltung anbelangt. Wir brauchen da einfach neue Ansätze. Diese alten Denken mit finalen Abschuss, das ist eigentlich nicht mehr das, was wir merken das. Ich merke das da draußen, wenn ich die Vorträge halte bei Kindern und Jugendlichen.
Ja, die finden das auch nicht mehr gut.
Was die sich nicht, die finden das überhaupt nicht gut. Die fragen mich immer, warum machen die das?
Ja.
Aus welchem Grund? Und ich kann natürlich dann Gründe nennen, zum Beispiel, wenn es Schwierigkeiten gibt. Ne, dafür hat jeder Verständnis. Das lässt sich nachvollziehen. Ne? Aber das dann alles nebenbei, dann in der Fläche bejagt werden soll.
Nein, also
und das ohne ist, Grund. Ne?
Genau, ich glaube, die Jagd als solche, die ist an einem, also aus meiner Sicht, ne, und so fühle ich das, wenn ich so spreche mit Leuten, die ist an so einem Wendepunkt angekommen. Entweder die kriegen jetzt die Kurve und erfinden sich wirklich von innen heraus neu oder sie werden über kurz oder lang die Zustimmung in der Bevölkerung verlieren. Worüber wir nicht streiten müssen, ist, dass man sagt irgendwie, ich bin Jäger, weil ich liebe Wildbret. Ich möchte mich davon ernähren. Und meine Hunde, meinetwegen, ja. Also ich persönlich kann darauf verzichten. Ich bin vegetarisch, aber ich komme aus einer jagdlichen Familie und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich gehe ehrlich zur Jagd, ja, und ich möchte das. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass sich daraus ableitet häufig so eine Art Machtempfinden, so eine Machtfantasien. Wir sind hier die Herrscher über alle Reusen in diesen Gebieten. Zum Beispiel werde ich ja auch regelmäßig angesprochen, obwohl man mich nicht kennt. Was machen Sie hier? Warum sind Sie hier? Und die Vorstellung, dass ich da einfach nur spazieren gehe, die gibt's in deren Welt gar nicht. Die fühlen sich immer gleich auf den Schlips getreten, weil es ist ihr Gebiet und sie möchten darüber bestimmen, wer sich da aufhalten darf und wer nicht. Und ich glaube, dass eben halt viele Dinge, die jetzt zutage kommen, dank verschiedener Tierrechtsgruppen oder eben halt auch Handwatch und Co., dass diese Sachen in der Bevölkerung einfach für Kopfschütteln sorgen, dass die Leute sagen, what, das ist da draußen los, das wusste ich gar nicht. Oh nee, das will ich aber nicht. Und je mehr das passiert, desto mehr kommt die Jagd unter Druck und wird sich irgendwann oder kurz oder lang neu erfinden müssen. Das ist meine persönliche Theorie. Weil so wie es jetzt ist, geht's nicht weiter, oder?
Naja, ich hatte ja, Sabine, versucht, so ein bisschen das, also diesen Eindruck, den du jetzt geschildert hast, so ein bisschen auszuklammern. Also diesen Eindruck kann man durchaus haben. Also ich kann mir das vorstellen. Ne? Also ich habe da selbst auch meine Erfahrung gemacht. Aber ich würde das ungern zum Gegenstand der Diskussion um das Thema Wolf machen, weil die kann man, diese Diskussion kann man ja führen in jedem Kontext, ne? Wenn es um Spaziergänge da draußen, bloßen Hund geht und so weiter, hat man schnell mal solche Auseinandersetzungen, ne? Mir geht es aber hauptsächlich darum, wie kommt das überhaupt dann in die politische Dimension und was passiert dann, warum ist das so? Und die Jagd, ich habe es ja schon mal gesagt, wir haben viele gute Jäger mit dabei, also die Landesarbeitsgruppe bei uns, da sind auch zwei Jäger dabei, ne? Und die machen das gut, dass sie nicht immer natürlich als Wolfspudis da draußen auftreten können, ne? Das funktioniert nicht, weil dann gibt es da schnell Anfeindungen, das ist klar, ne?
Finde ich verkehrt. Ich finde gerade, als aufrechter Jäger muss man sich hinstellen und sagen, nee, ohne mich. Also, weißt du, ich glaube, das ist ja der größte Vorwurf, den ich der Jagd auch mache, dass die eben halt, ich arbeite mit vielen Jägern zusammen, ne? Also im Hintergrund hier. Einer ist zum Beispiel Werner Ullmann, das ist auch kein Geheimnis, dass wir auch privat mittlerweile befreundet sind. Und der stellt sich nämlich nach außen hin und sagt so nicht. Und der kommentiert auch und kassiert dafür ganz, ganz, ganz viel Ärger. Aber davon braucht es mehr, sonst ändert sich doch nichts.
Ja, das ist vielleicht auch mit einem Generationenwechsel dann irgendwann mal notwendig oder wie auch immer. Aber ich glaube, wir kommen jetzt an dem Punkt nicht weiter, wenn wir darüber diskutieren, ob wir die Jagd verändern. Das ist ein Thema, das werden wir so nicht lösen können erstmal. Wir haben da auch Vorstellungen davon, was man da besser machen kann. Wir wollen ja auch das Jagdrecht an sich ein bisschen verbessern. Also da geht es ja auch darum, dass man jagdbare Arten, die noch im Naturschutzrecht mit unterstellt sind, dass die da auch endlich rauskommen, wie der Luchs, die Wildkatze, Greifvögel, Enten und so weiter. Ne? Also dass die da auch rauskommen. Das wollen wir ja schon lange. Aber nein, da gibt es Diskussionen, da gebe ich dir recht, die wollen diese Tiere, die Hoheit, wie du es gesagt hast, an sie über, also die wollen die an sich ziehen, ne? Und die Deutungshoheit. Und das ist ja nicht verkehrt aus der Logik, das mit der Mitsprache, das sehen wir ja auch so, ist es ja gut, wenn man die Deutungshoheit bei sich sieht, ne? Und wenn man das Gut, das Stück oder entsprechende Wildarten jetzt in dem Bereich oder Wildtiere mit sozusagen in der Hege oder Pflege hat. Man müsste ja praktisch im Jagdrecht, wenn man das Tier da drin hat, im Prinzip nach vorne bringen erstmal. Ne? Da, wo es praktisch nicht da ist, müsste man es hegen und pflegen. Das heißt, man müsste da wirklich im Zweifelsfall sich wünschen und beten zu Hubertus, dass der Wolf endlich kommt in sein Jagdrevier. Das wäre eigentlich so nach dem gängigen Jagdrecht Brauch.
Das wäre so, die ehrlichere Sache, ja klar.
So läuft es, so ist es ja gedacht. So muss man ja sagen, so ist es ja gedacht. Das andere, was du geschildert hast, ist diese Grauzone. Ne? Und es gibt aber auch, wie gesagt, ich habe auch mit Jägern da draußen zu tun, die sind weder jetzt, also politisch, da will ich jetzt gar nicht anfangen, aber die haben jetzt nicht die Ambition, unbedingt das nach vorne zu bringen und das nach vorne zu bringen. Die sagen aber, ich habe da nichts dagegen. Ne? Beim Luchs noch sowieso nicht. Also für mich ist der Luchs sowas wie, wenn ich auf die Safari gehe nach Afrika und dort mal einen Geparden sehe. Das ist für mich der Luchs eine Bereicherung, ein Naturschatz. Ne? Wenn ich den im Revier habe, dann ist mein Revier in Ordnung offenbar. Ne? Da ist Vielfalt. Da habe ich im Prinzip so eine Naturperle schlechterdings, die man sonst nirgendwo sieht. Ne? Also die habe ich dann im Revier. Also dieser Gedanke. Und ich weiß ja, dass es bei Wildkatzen, Sabine, es ist ja so, diese Art steht zwar mit ganzjähriger Schonzeit im Jagdrecht, aber du glaubst gar nicht, wie weich die Jägerherzen werden, egal welcher Couleur, wenn wir uns über Wildkatzenbilder und Wildkatzen austauschen. Ne? Also das ist wirklich ein schönes Thema, das ist ein tolles Thema und da geht es eigentlich nach oben, muss man sagen, mit den Zahlen. Und das hat auch was damit zu tun, dass Jäger tatsächlich auf die Wildkatze gucken im Revier, darauf achten, vielleicht eben mal nicht so schnell schießen, wenn es eine Hauskatze sein könnte, ne, ist aber dann doch vielleicht eine Wildkatze ist, ne, weil sie wissen, das könnte ja bei mir hier im Revier auch eine Wildkatze sein oder so, ne. Wenngleich ich nicht unterstelle, dass gleich auf eine Hauskatze geschossen wird, ist aber egal. Also das sehen wir da. Und das würde nicht funktionieren. Die Wildkatze hat ja sehr stark unter der Jagd auch gelitten und die geht nach oben in allen Bundesländern, kann
toll.
Man fast sagen.
Ne? Das ist toll.
Und das ist für mich ein Zeichen, weil ich damit ja auch viel zu tun habe, dass das funktioniert. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Und mal ganz vorsichtig gesagt, tatsächlich können Wildkatzen auch auf Niederwild gehen, ne? Auch auf Hasen, Feldhasen. Die können auch viele Vögel erbeuten, Reptilien, Amphibien, alles das, was vielleicht uns auch irgendwo gefällt. Ne? Mhm. Aber das ist natürlich. Mhm. Und wir wissen, dass in den Siedlungskontexten vielleicht die Hauskatze mehr Probleme da macht, ne, als eine Wildkatze im natürlichen Kontext des Lebensraumes draußen in der Natur. Aber das wird akzeptiert, da ist die Akzeptanz da, weil wir jetzt mehr und mehr darüber wissen, weil irgendwie keiner mehr über die Wildkatze irgendwas Schlechtes sagen kann. Ne? Früher, der Brehm hat irgendwie, was hat der Brehm noch geschrieben? Fatales Raubzeug oder sowas, ne? Ja. Wenn man das im Revier hat, ist man verloren, so ungefähr, ne? Aber da sind wir weiter, ne? Ja. Und vielleicht kommen wir, wenn wir dranbleiben, beim Luchs sehe ich das schon ein bisschen in die Richtung gehen. Vorsichtig, ne? Mhm. Wenn gleich da die Debatten, wenn wir das mal so ausbreiten, ums Muffelwild nicht ohne sind, ne? Beim Rehwild auch schon ein bisschen teilweise an die Grenzen stoßen, aber es wird akzeptiert und in der Fläche scheint es noch irgendwie sich gerade zu entscheiden, ob das eine Zukunft hat mit dem Luchs in der Fläche oder nicht. Weil das entscheiden auch, Sabine, die Jäger. Mhm. Die entscheiden das tatsächlich. Beim Wolf wage ich zu bezweifeln, dass es so gut klappt, so schnell die auszurotten. Wie gesagt, da ist das Engagement vieler sehr stark, dagegen zu halten. Und vielleicht endet das am Ende auch mal, dass die sich irgendwie an Wölfeketten binden, die Aktivisten, und dann so die Wölfe überleben. Keine Ahnung, ich will das jetzt aber nicht überspitzen. Mhm. Aber bei dem Luchs ist es so, wenn der Jäger, die Jagd da draußen, es nicht will, wird der Luchs in Deutschland nicht überleben.
Ja, die sind filigraner.
Und deswegen wir brauchen die Jäger. Wir brauchen die Jäger überall.
Das ist mein Reden auch beim Wolf. Wir brauchen die Jäger, die können sich so nützlich machen. Wir können gemeinsam versuchen, einen guten Weg zu finden. Es gibt übrigens auch hier in Brandenburg Jäger, die sich um ihre Wolfsrudel kümmern, die da ein Auge drauf haben. Ne? Das muss man auch sagen bei dieser Gelegenheit. Ja. Die aufpassen, dass da eben halt niemand im Revier auf dumme Gedanken kommt. Und deswegen, es gibt so viele gute Ansätze. Und auch so viele tolle Menschen, auch unter den Jägern. Und leider sind die leise oder zu wenige, ich weiß es nicht. Aber das werden wir jetzt an dieser Stelle nicht final besprechen können. Ich wollte dieses Thema aber auch nur mal anreißen, weil es eben halt in engem Zusammenhang ist mit all den Themen, die wir heute besprochen haben. Immer wieder kommen wir auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, die Jagd, zurück. Und deswegen es ist wichtig, dass wir so ein Thema auch mal so breit ausrollen hier im Podcast. Ne?
Super, finde ich gut. Ganz wichtig. Die Debatte dazu muss stattfinden.
Ja.
Wie gesagt, wir sehen ja ganz viel Notwendigkeit, Korrekturen zu machen.
Ja, genau.
Aber auch die, also eben nicht diesen Bereich der Jagd so völlig im Wald allein zu lassen.
Das geht auch nicht.
Aber deswegen ist das gut.
Lass uns doch an dieser Stelle noch ganz kurz 2-3 Worte verlieren über eure Wölfe im Land. Da gibt's ja durchaus auch ein paar Bekannte, die in die Geschichtsbücher eingegangen sind. Erinnerst du dich noch an Thüringens erste Wölfin, lieber Silvester?
Manche Dinge sind, die müsste man erfinden eigentlich, wenn sie nicht so stattgefunden hätten. Also es ist erstaunlich. Also wir hatten in Thüringen eine ganz spannende Geschichte. Wir hatten da eine Buchautorin, die Frau Babindererde. Die habe ich persönlich auch auf meinen Vorträgen, meinen ersten, kennengelernt. Sehr sympathische Frau. Die hat ein Buch geschrieben, dessen Titel mir jetzt nicht gleich einfällt. Aber da ging es um den ersten Wolf, die erste Wölfin. Und die Geschichte hat tatsächlich gleich einen Ohrdruf gespielt. Warum? Weil damals unser Vorsitzender Mike Jessert vom Landesverband angesprochen worden ist von der Autorin, und der Mike Jessert war damals so hell und hat gesagt, wo könnte sich das Szenario abspielen? Und er hat gesagt, das ist auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf, und das stimmt ja auch, es ist ja ein herrliches Gebiet dort. Ja. Und was macht dann der erste Wolf, die erste Wölfin, die nach Thüringen gekommen ist? Sie macht genau das, was im Buch steht, ja. Also wir mussten alle uns erstmal hinsetzen. Ja, teilweise haben wir uns gekäfert auf dem Rücken liegend, was eigentlich passiert, ne? Wie das so ist. Ne? Das sind manchmal glaube ich auch, ich will nicht esoterisch klingen, aber manchmal glaube ich irgendwie an das Schicksal. Das weiß ich heute. Ne? Also dass das irgendwie so ist.
Schicksal gibt es irgendwie. Ja, es gibt es, aber ich glaube eher, dass ihr euch ganz gut in die Wölfe reinversetzen könnt.
Und oder das ihr, kann ihr auch sein. Ja,
wusstet, wo siedeln die sich an? Es gibt nur eins, es ist Ohrdruf.
Du hast recht. Du hast recht. Ja, da kommt man wieder vom Wissen. Ne, vielleicht dahin und sagt, wo geht das? Und dann machen die das. Und Wölfe sind gar nicht so blöd.
Und wo kam die her, die Wölfin?
Das war so schön. Das war im Prinzip so. Ich bekam einen Anruf von einem unserer Leute aus Ilmenau. Anstatt die Ecke, das ist nämlich dort, wo der Truppenübungsplatz Ohrdruf ist, und er rief mich an, guck mal, was ich habe. Ich sage, was hast du denn? Ich schick's dir gleich. Ich mach den Rechner an, das dauerte noch ein bisschen länger alles, auch wegen Internet, war in Deutschland noch nicht so gut. Mai 2014, 11. Mai, ich kann mich noch genau dran erinnern, und bekam das Bild, ein sehr schönes Bild, Foto, Farbfotoaufnahme mit Kamera, geschossen mit einer Canon damals mit richtigem Teleobjektiv und deswegen so gute Aufnahmen. Und ich sage, das gibt's doch nicht. Das ist der erste Wolf in Thüringen. So, und das Bild haben wir da gleich ab hingeschickt zum Beauftragten, der das Monitoring Management auch macht in Thüringen. Der sagte, toll, da müssen wir uns sofort verabreden, sofort. Und dann bin ich mit dem noch, das weiß ich noch, da haben wir uns ganz verrückt, da haben wir alles stehen und liegen gelassen, sind wir los mit seinem Jeep, haben wir uns noch getroffen, Parkplatz, und sind dahin gefahren an die Truppenübungsplatzgrenze, dort, wo das Foto aufgenommen worden ist. Ja, und dann ging das dann los, ne? Und keine paar Tage später haben wir natürlich mit Ilka Reinhardt noch so, also es war noch ein direkten Austausch, ne, mit dem Lupusbüro, Ilka Reinhardt und Gesa Kluth. Die sagte, ja, pass mal auf, da gab es einen anderen Nachweis noch in Sachsen, Zwickau, Haslau da hinten. Und die Genetik, wir haben dann die ersten Kothaufen gefunden in Ohrdruf, die passten mit Fellhaaren, die man dort gefunden hatte, überein. Und das war eine Enkelin von Einauge, der ersten in Freiheit geborenen Wölfin in Deutschland nach 2000 sozusagen, hat die ja dann reproduziert auch. Und das war eine Tochter von Karl. Die hatte ja zwei Söhne, Karl und Ellen. Der Ellen war dieser super Wanderwolf, der bis Weißrussland marschiert ist, ne? Über 1550 Kilometer in ein paar Tagen. Und der Karl, das gleiche, bloß in die andere Richtung, ist aber wieder zurückgekommen und hat sich dann dort verpaart, wieder in, glaube ich, in, im Spreewald oder der Lausitz. Und da ist die Wölfin von Ohrdruf, stammt die ab. Von Einauge sozusagen, die Wölfin, die praktisch den Stamm oder den Keim des Saatkorn gelegt hat.
Unglaublich.
Für die Wölfe. Ganz tolle Geschichte, das haben wir auch noch, das habe ich auch publiziert, säugetierkundliche Informationen damals 2015, auch die Geschichte von Einauge noch ein bisschen beleuchtet, die ja beschossen worden ist, mehrfach, und deswegen ihr Augenlicht verloren hat, die ihr Bein fast verloren hat und dann sozusagen 3 Monate verschwunden war und mit von dem Rudel versorgt worden ist und dann wieder auftauchte, humpelnd. Also ganz, ganz toll. Und die Wölfin von Ohrdruf, die hat uns dann ab 2014 eben bis 2000 und jetzt muss ich überlegen, 2023 wurde sie dann für tot erklärt, hat sie praktisch ihr Geschäft betrieben auf dem Truppenübungsplatz.
Wie viele Würfe hatte sie?
Also nach meiner Einschätzung, nach meiner Kenntnis waren es mit den Hybriden, glaube ich, 21 oder 23 waren es gewesen, die sie Nachwuchs hatte. Ja, auch die Hybriden, genau, das war ja das Spektakuläre auch für Thüringen.
Ja,
ne? Keine Wölfe weit und breit. Und was macht eine Wölfin, wenn Hunde da sind, ne? Um die wir uns auch noch gekümmert haben seinerzeit, denn die LAG, Wolf und Luchs vom NABU Thüringen, die war da gleich am Start. Die hat mit allen Leuten vor Ort, mit den Weidetierhaltenden, mit dem Bundesforst, mit der Bundeswehr, mit den Naturschutzbehörden zusammengearbeitet vor Ort und Überlegungen angestellt, was wir jetzt machen. Ne? Und da war die LRG sehr aktiv. Wir haben Spuren gesucht, wir haben Kamerafallen, die ersten eingerichtet mit Zustimmung der Jäger. Und wir hatten da, also mit Zustimmung der Jäger, ne? haben da viel vorangebracht. Und die waren da auch... Das war auch ihre Wölfin, auch der Jäger ihre Wölfin. Die haben ja nichts getan dort. Die hätten die, so oft wie die gesehen worden ist, auch umknipsen können. Haben sie nicht gemacht.
Ja, ja.
Auch als sie ihre Hybriden gekriegt hat. Auch als sie die Schäden dann verursacht hat bei den Weidetierhaltenden, die sie offenbar auch erst auf das Schaf gebracht haben. Diese Dokumentation haben wir ja auch. Also wir haben da Sachen erlebt mit der Wölfin, die uns in alle Richtungen belehrt und gelehrt hat. Das ist erstaunlich. Und ich weiß noch, ich habe mit Gesa eigentlich, die war ja auch öfters zu Vorträgen in Thüringen gewesen, an der Uni Jena, die ich mit organisiert habe, auch dann in Ohrdruf. Und das war immer so ein Stelldichein. Ihr war das auch ein Herzensanliegen. Und sie hat auch immer die Hände über den Kopf zu schlagen, wie blöd die Thüringer eigentlich sind, was sie da alles falsch machen, weil die jetzt auch noch Hybriden hat. Und sie wusste aber auch, wie das alles läuft, weil sie die Informationen von uns hatte, dass eben die Hunde alle bekannt sind, wem die gehören. Wir wussten auch, welche Hunde sterilisiert sind, kastriert sind und bis auf einen Schwarzen. Den haben wir immer wieder beim Wildern beobachtet, wie er wild hinterhergesprengt ist. Und diesen konnten wir nicht zuordnen. Da gibt es schöne Aufnahmen. Und die, mit dem Tier hat sich die Wölfin dann leider Gottes dann doch eingelassen. Und das einmal allerdings nur, und das zweite Mal, die Hybriden waren ja dann von ihrem Sohn. Mhm. Also die hat sich dann mit ihrem Sohn verpaart. Okay. 2017 mit dem Hund, 2018 mit ihrem Sohn. Okay. Weil sie ja als lebendige, vitale Wölfin auch Nachwuchs braucht, ne, gebären Richtig. Möchte.
Aber das heißt dann, die hat sich mit ihrem Sohn verpaart und das ist dann trotzdem natürlich ein Hybridwurf gewesen. Ja. Aber ganz kurz nochmal zu diesem Hund, für mich zum Verständnis, da lief wirklich frei in der Natur ein Hund rum und hat da gestromert, hat da gejagt und hat da gemacht, was Hunde machen, ohne Besitzer?
Also das ist so, dass dort, wie gesagt, in Deutschland, ne, die siedlungsdichtes Land, auch um den Truppenübungsplatz. Der Truppenübungsplatz ist relativ siedlungsarm, da ist eigentlich nichts drauf, außer Truppenübungsplatz, aber da ist viel Betrieb trotzdem. Ne? Also die Leute gehen da drauf, obwohl sie nicht dürfen, machen da Übungen, Fahrradfahren, was weiß ich. Motocross, passiert vieles. Ne? Aber wie gesagt, die Leute, die Anrainer, Ortschaften, die sind so nah dran an den Truppenübungsplatz, dass sie, wenn sie das Hoftor aufmachen, der Hund geht da raus, gleich auf dem Truppenübungsplatz sind. Mhm, okay. Und manche haben das eben genau, wie man das mal so, ich kenne das von anderen Dörfern auch, in Russland ist das ja gang und gäbe, dass da die Hunde einfach auf der Straße rumrennen.
Ja gut, aber hier nicht.
So, und die dann, ja, dort werden sie ja auch gefressen schnell, ne, das passiert. Mhm. Und das ist genau das Thema, was heute eher zur Sorge, Anlass zur Sorge für die Hundehalter sein müsste, weil die dort nicht mehr als Verpaarungspartner gesehen werden, sondern als Konkurrenten oder Nahrung von den Wölfen. Mhm. Die sind ja jetzt dort fest etabliert, aber seinerzeit eben nicht. Und da war man sehr nachlässig, ungläubig auch, ne, dass da irgendwas passieren könnte. Wie gesagt, in zwei Fällen hat sich das ja auch berechtigt gezeigt oder bewahrheitet. Kastrierter Hund kann keine Wölfen glücklich machen, ist klar. Ne? Aber der eine, mit dem, das war ein schwarzer, ich kann es nicht sagen, Labrador war das, meiner Meinung nach. Und der hatte so ein rotes Lederhalsbändchen mit verchromten, eckigen Nieten drauf. Mhm. Also das war ein sehr vitales Tier, den habe ich nur rennen sehen. Das heißt, eigentlich muss der jemanden dort gehört haben. Der muss irgendwo einen Ruheplatz gehabt haben oder auch versorgt worden sein. Denn so wie der da rumgesprungen ist, haben das die anderen Hunde, die da gelebt haben, draußen auf dem Truppenübungsplatz nicht gemacht.
Ja, der hat auf jeden Fall die Zeit seines Lebens da wahrscheinlich gehabt, der schwarze Labrador.
Genau. Mhm. Und jetzt kommt's. Was passiert denn? Und das ist ja das Interessante. Alle haben immer gesagt, ja, Wölfe, ein Mist, ne, die Weidetierhalter, dort brauchen wir uns gar nicht einlassen, jetzt reißt die auch noch Schafe. Dann haben wir uns die Weiden angeguckt, naja, ihr müsst doch was machen. Ihr könnt was machen, jetzt gibt's auch Förderung, weil das Ministerium war da auch draußen. Wir haben uns da mit den Weidetheatern zusammen getroffen und zusammengesetzt und nach Lösungen gerungen und geguckt, wie es andere Bundesländer machen. Und siehe da, das hat funktioniert. Aber wir hatten auch Schäfer dabei, die haben das weiter befeuert. Die haben ihre Herden bewusst. Das muss man sagen. Es gab dort Fälle, das haben wir nachweislich zeigen können anhand von Videoaufnahmen, bewusst dem Wolf geopfert. Und sogar tote Lämmer an die Bäume in den Büschen vor den Weiden genagelt. Das haben wir alles dokumentiert.
Gibt's
ganz
überall.
Dramatisch.
Ja.
Und in der Dimension habe ich mir gedacht, muss das hier nicht enden. Wir haben mit den Leuten gesprochen, wir kannten alle Leute dort und das hat dann auch nachgelassen. Das Ministerium war eingeschaltet. Und dann hat man aber gemerkt, dass die Wölfin auch Zäune überspringt. Na klar, das hat sie dann gelernt. Ne? Die war angefixt regelrecht worden. Und dann hat die es natürlich auch bei guten Zäunen probiert und hat es auch geschafft, denn die wollte ihre Jungen natürlich auch versorgen, dass die überleben. Und ich vergleiche das immer gerne mit einer Familie. Der Vater dort war nicht da. Der hat die nur befruchtet, hat praktisch für den Nachwuchs gesorgt, aber, also dass der überhaupt reproduziert wurde, aber hat nichts für diese Nachkommen getan. Das heißt, der ist dort komplett ausgefallen. Und das wissen wir mittlerweile. Wenn solche Strukturen gestört sind, werden Wölfe, können die problematischer werden. Müssen sie nicht? Können sie. Und durch das Anfüttern in der Situation wollte die ihren Nachwuchs großziehen natürlich und hat alles dafür aufs Spiel gesetzt und hat sich auf die leichteste Beute scharf konzentriert in der Zeit. Aber mit den wirksamen Maßnahmen, den Herdenschutzhunden, verbesserter Herdenschutz, haben wir gesehen, dass es die großen Betriebsschäfer, dass es denen relativ kurzer Zeit gelungen ist, unter Aufwand natürlich, das zu bewältigen. Die Übergriffe sind abgerissen, obwohl die Wölfin noch da war. Sie hat sich dann erstmals mit einem Wolf verpaart, den wir auch relativ zeitnah dokumentieren konnten. Also ich selbst war ja damals genau 2017 bis 2019
auch einer der Koordinatoren für das Umweltministerium, für die Implementierung des FFH-Monitorings zu Wolf und Luchs. Und wir haben dann eben gesehen, dass dann auch der erste Wolf da war, also männliche Wolf, und sich dann auch mit ihr verpaart hat. Und dann hatten wir endlich mal durchgeschnauft. Das muss man sagen, nach 3 Jahren.
Ja, war Ruhe.
Und dann war Ruhe so ein bisschen. Und dann kam der Nachwuchs. Dann kam dann auch so andere Strukturen. Jetzt macht es die Hochschule Eberswalde, der Dr. Frank Michler, das Monitoring zu Luchs und Wolf, also auf technischer Ebene mit den Kamerafallen, ganz tolle Geschichte. Und fußt dort auf sehr guten Erkenntnissen. Also das, was an Zahlen uns da bekannt gegeben wird seitens des Ministeriums, was wir in den Sitzungen dann erfahren, das ist glaubwürdig, das ist sehr robust. Und da spielt es keine Rolle, ob wir mal den einwandernden Wolf, der da irgendwo mal gesehen wurde, oder noch ein anderes Wolfsrudel, was sich gerade aufbaut, mal vergessen haben. Das wird dann im nächsten Bereich oder fortlaufend dann sowieso erfasst. Also müssen wir hier keine Panik haben. Das haben wir alles gut im Blick. Mhm. Thüringen hat noch sehr viel Platz für Wölfe. Das ist die Deutung der aktuellen Situation von allen Naturschutzexperten, egal ob auf behördlicher Ebene oder im ehrenamtlichen Bereich. Wir sehen halt nur, dass es dieses Spannungsverhältnis noch gibt zwischen der Weidetierhaltung und des Wolfes. Andererseits natürlich auch direkt die ideologische Auseinandersetzung jagdlicher Kreise mit dem Thema. Aber wir denken, dass wir dieses Spannungsverhältnis zwischen Wolf und Herden oder Weidetieren eigentlich gelöst haben. Wir wissen, dass wir es nur umsetzen müssen jetzt noch, weiter ausbauen, für mehr Stabilität sorgen müssen, für eine verbesserte Haushaltslage auch, für mehr proaktive Beratung in der Fläche, also nicht nur warten am Telefon in der Behörde, dass ein Schäfer anruft, ne? Denn die erfahren meistens eher untereinander, ne? Wie hast denn du das gemacht davon, als wenn das nur so übers Internet angeboten wird, ne? Das ist, man darf da nicht so sehr Rückschlüsse von sich, von seinem internetaffinen Verhalten auf Weidetierhalter schließen. Die machen das, die interessiert das manchmal nicht, die haben manchmal noch ein Handy mit SMS nur, ne?
Die haben auch gar keine Zeit vielleicht für das Internet und so, ne?
Das sowieso nicht. Ja. Also Zeit ist sowieso, ne, ganz rar.
Ja.
Aber wenn wir das vergleichen, in anderen Ländern ist das ja nie aufgegeben worden, dieses Verhältnis, ne? Wolf, Bär, Luchs, Herdenschutz, Wanderschäferei, ne, und so weiter. Da fragen die sich alle, was hier in Deutschland gerade los ist. In Deutschland hatten wir zwar vorher nicht Luchs, Braunbär und Wolf, zu DDR-Zeit, sage ich mal vorsichtig, das war ja so die Barriere zwischen Ostblock oder östlichen östlichen Ländern, wo es Wölfe und Bären und Luchse gab, und eben den Westen, wo sowas praktisch komplett steril war, ne, Westdeutschland. Aber das löste sich ja dann auf, ne, und das sehen wir jetzt auch so langsam im Prinzip, dass dieses Thema Herdenschutz eigentlich alles ist, wenn wir das richtig machen, stabile Haushaltslage haben und den Umgang, wie wir den vor der Wende noch hatten, auch in Ostdeutschland mit den Hüteschäfereien, mit den Wanderschäfereien. Die hatten ja noch Hütehunde. Heute gibt es ja viele Schäfer, die haben noch nicht mal Hunde. Ne? Und die denken, oder ich sag mal auch vielleicht von dem Zeitverlust, viele Private machen das nun mal so, die gehen vielleicht noch arbeiten im Nebenerwerb oder vielleicht nur aus Hobby. Die gucken natürlich nur morgens vielleicht mal und abends nach den Tieren. Ne? Wenn da irgendwas in der Zeit dazwischen passiert, haben die das gar nicht im Blick. Mhm. Aber normalerweise muss der Weidetierhalter, das muss man so klar sagen, eigentlich darf der das Regime den ganzen Tag nicht über die Herde verlieren, ne?
Ja.
Wenn man so will.
Aus
wenn
Tierschutz,
es um Behaftung geht,
aus Tierschutzgründen.
Tierschutzgründen, ja. Genau, und so weiter. Ich weiß noch, wie ich das gemacht habe. Wir haben ja selbst als NABU in Thüringen, bin ich selbst, sage ich mal, wenn es darum geht, um Herdenschutz, also für eine ganze Menge von Schafen verantwortlich. Wir haben ja auf unseren Stiftungsflächen, der Ettersberg, Buchenwald oben, ne? Der Ettersberg, der Südhang, der die Stiftung übergegangen ist, die Fläche, da haben wir Weidetierhalter Schäfer, wir haben von Rotenstein diese großen Truppenübungsplatzschutzgebiete, haben wir ja im Osten alle damals als Tafelwilber übernehmen können, haben wir eigene Betriebe, die sozusagen dort Schaftierhaltung betreiben, die müssen wir alle dort informieren und betreuen. Ich habe eigentlich für Thüringen, habe ich eigentlich tagtäglich, muss ich sagen, bin ich für 2000 Schafe erstmal verantwortlich.
Ach so,
ne?
Das wusste ich gar nicht, so. Okay.
Wenn da irgendwas ist, ne, ich kriege das sofort auf den Tisch, kriege da Anrufe, rufe dort selber an, fahre da selber mal raus, guck mir das an. Auch mit anderen, die nichts mit der NABU-Stiftung zu tun haben, die Flächen, gucke ich mir an. Wir machen ja eigene Weideprojekte auch mit Großherbivoren zum Beispiel. Ne. Das müssen wir alles im Blick behalten. Da sind wir auch im Austausch. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist sehr geräuscharm. Also bei den betrieblichen Weidetierhaltern, gerade Schäfern und Ziegenhaltern, ist es extrem geräuscharm. Und wir hatten gerade dieses Jahr die Meldung, dass die sagen, ja, der Herdenschutz funktioniert. Und bei der Sitzung AG Wolf und Luchs, um das vielleicht abzuschließen, sagte auch der Herr Schuh von der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft und Tierzucht, der sagte da auch, egal wie viele Wölfe wir haben, ob einer oder tausend, es wird sich am Ende, letzten Endes, um den Herdenschutz drehen, ja. Nichts anderes. Die Jagd wird das Problem, wenn ein Wolf da ist und den kriegen die Jäger nicht lösen. Das ist so. Andererseits werden auch, und das sage ich ja, betone ich auch, wenn es dann die flächendeckende Jagd gibt, große Probleme geben, wenn es um den Herdenschutz geht, weil da vieles aus dem Ufer läuft.
Ja, das fürchte ich auch. Aber das sind ja schon mal starke Worte und gute Erkenntnisse, die da offenbar in Thüringen vorhanden sind. Also deswegen gebe ich jetzt die Hoffnung auch so schnell nicht auf. Ich danke dir an dieser Stelle sehr, sehr herzlich für dieses unglaublich intensive und sehr, sehr informative Gespräch zum Thema Wolf und Luchs und Natur. Herzensdank dafür, auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass du im Wolfs-Podcast zu Gast warst. Viel Erfolg wünsche ich dir für alles, was kommt. Starke Nerven und eben halt, ja, dass du unbeugsam bleibst, weil ein paar Sachen werden dann noch kommen, wo man Haltung zeigen muss. Aber ich habe da bei dir überhaupt keinen Zweifel. Danke.
Es war mir wirklich eine große Freude und ich kann euch nur wünschen, dass das mit dem Podcast immer weiter nach vorne geht, weil ihr legt die Sachen offen. Ich verfolge das auch sehr angenehm immer auch mit dem, was ich da Neues erfahre. Das ist für uns auch wichtig in der Arbeit, weil das Netzwerk, das ja doch sehr überschaubar ist in Thüringen, dazu kann eigentlich nur davon profitieren, dass wir uns auch vernetzen, überregional, auf europäischer Ebene, natürlich international, dass das Netzwerk da weiter bestehen bleibt. Und da mache ich mir auch große Sorgen. Aber da braucht es eben solche Leute, solche Medien wie euch dafür. Und das ist, wie gesagt, von uns auf jeden Fall unterstützenswert. Und wir werden da auf jeden Fall immer wieder auch dabei sein.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Bis bald. Ciao, ciao.
Bis bald. Tschüss, Sabine.
Das war der Wolfs-Podcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.